NDR 2 Spezial, das Thema. Hashtag MeToo. Hat Deutschland ein Rassismusproblem?
Ja, seit 2 Wochen diskutiert Deutschland über den Hashtag MeToo, wobei Too mit W geschrieben wird, also übersetzt 2. Es geht um Menschen mit 2 Wurzeln, Deutsch-Türken zum Beispiel, die sich diskriminiert fühlen, weil sie zwar seit Ewigkeiten in Deutschland leben, perfekt Deutsch sprechen und auch gut integriert sind, aber trotzdem vielleicht nur wegen ihres Aussehens oder ihres fremdklingenden Namens Probleme bei ganz alltäglichen Dingen haben. Zum Beispiel, um an eine Wohnung zu kommen. So zum Beispiel auch Umis Farana Aruna Gerinazahn. Er ist Arzt aus Hamburg mit dunkler Hautfarbe.
Mein Nachbar ist Makler, der sagt, ja du, ich habe ganz viele Wohnungen, aber die sagen immer, ich soll an Ausländern keine Wohnung vermieten, weil die wollen an Deutschen. Und dann sage ich immer, ja, sag dir mal, dass ich Deutsch bin.
Ja, wenn es hart auf hart kommt, dann sagen viele Deutsche vielleicht doch, ich nehme lieber Peter Müller oder Petra Meier in meine Wohnung, als Umis Farana Aruna Gerinazahn oder Ali Özkan. Das könnte man meinen. Unsere Expertin zu diesem Thema ist heute Abend Yasemin Karakaşoğlu. Sie ist interkulturelle Pädagogin an der Uni Bremen und uns aus Bremen zugeschaltet. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was war denn Ihr krassestes Erlebnis, das Sie zu dem Hashtag MeToo hatten?
Ganz aktuell kann ich sagen, als ich mich dafür ausgesprochen habe, dass es mehr Kooperation mit türkischen Hochschulen geben sollte, darauf angesprochen worden von einem Kollegen, ob ich denn wolle, dass die Uni Bremen eine Türkenuni werden soll. Das ist, aber diese Wohnungsgeschichten, die kenne ich, die haben mich mein Leben lang begleitet.
Haben Sie denn jetzt eine schöne Wohnung?
Oh ja, ich habe aber zuletzt auch, als ich inseriert habe, ganz klar mit Professorin der Uni Bremen sucht Wohnung inseriert.
Vielen Dank, Yasemin Karakaşoğlu von der Uni Bremen. Wir werden heute Abend noch mehrfach sprechen. Und gleich spreche ich hier im NDR2-Spezial auch mit dem Erfinder des Hashtags MeToo darüber, warum er diese Bewegung ins Leben gerufen hat und über seine persönlichen Erfahrungen mit Alltagsrassismus. Und außerdem möchte ich mit Ihnen über Ihre Erfahrungen reden. Haben Sie schlechte oder sagen wir mal spezielle Erfahrungen gemacht wegen Ihres Migrationshintergrunds? Dann rufen Sie jetzt an, kostenlos unter 0800 11 77 22 0. Nochmal die Nummer 0800 11 77 22 0. Oder Sie schreiben eine Text- oder Sprachnachricht über unsere neue kostenlose NDR2-App. Mein Name ist André Schünke, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Zehntausende Tweets wurden schon abgesetzt unter dem Hashtag MeToo innerhalb weniger Wochen. Es geht um Diskriminierung und Rassismus im Alltag. Unser Thema heute Abend im NDR2-Spezial. Und ich spreche jetzt mit dem Mann, der sich diesen Hashtag ausgedacht hat, mit Ali Can, 25-jähriger Deutsch-Türke aus Gießen. Der Hashtag, über den wir diskutieren, der ist ja denkbar ungeeignet fürs Radio, denn ausgesprochen heißt er auch MeToo, sowie der Hashtag zur Debatte um sexuelle Belästigung. Aber dieser MeToo heute, der schreibt sich mit W, bedeutet also Ich 2 übersetzt. Ali Can, erklären Sie uns doch erstmal genau, was meinen Sie mit diesem Hashtag?
Hashtag MeToo bedeutet Ich 2, weil ich bin mehr als eine Identität. Ich habe einen Migrationshintergrund, lebe ich in Deutschland, habe die deutsche Staatsangehörigkeit, aber ich habe auch einen Migrationshintergrund, heißt, ich kann mich auch verbunden fühlen zu einer anderen Kultur oder auch zu einem anderen Land, weil dort meine Eltern geboren sind und ich auch dort geboren bin. Und manchmal werde ich wegen dieses Migrationshintergrundes benachteiligt oder diskriminiert. Und das habe ich da mit diesem Hashtag auf Twitter mal zum Ausdruck gebracht. Nein, man ist dann nicht ein Rassist, wenn man aus Neugier fragt, was der Migrationshintergrund ist, dann ist das vollkommen okay. Es geht jedoch hierbei um die Haltung. Wenn ich jetzt eine Person frage, die seit Jahren hier lebt, den deutschen Pass hat und ich frage diese Person, woher kommst du, weil ich diese Person nicht als zugehörig sehe, sondern als einen Fremden, dann ist das wiederum ausgrenzend. Also es geht hier nicht direkt um Rassismus, sondern um die Haltung. Wie frage ich denn? Warum frage ich diese Person nach dem Hintergrund? Und frage ich nach den Wurzeln oder möchte ich eigentlich nur herausstellen, dass diese Person gar nicht hier zur deutschen Gesellschaft gehört? Das sind 2 unterschiedliche Dinge. Deswegen würde ich sagen, es kommt immer darauf an, mit welcher Haltung man fragt.
Soweit erstmal Ali Can, der Erfinder des Hashtags MeToo. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und offensichtlich haben wir ein kleines Problem bei der Aufzeichnung gehabt. Deswegen strahlen wir den Rest dieses Interviews gleich auf. Jetzt erstmal zu Yasemin Karakaşoğlu, der interkulturellen Pädagogin an der Uni Bremen, unsere Expertin heute Abend. Was würden Sie denn sagen? Wie definiert man Rassismus? Wo fängt er an?
Ja, Rassismus steht in einem Zusammenhang mit einem Gefälle von Hierarchien in einer Gesellschaft. Der eine, der rassistisch handelt oder denkt oder spricht, und der andere, der als solcher rassistisch behandelt wird, über den entsprechend gesprochen wird oder der in dieser Weise angesprochen wird. Und das hat sehr viel zu tun mit gewissen Privilegien, die diejenigen haben, die sich rassistisch verhalten, und diejenigen, die diesem Rassismus ausgesetzt sind, haben nicht die gleichen Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Darin äußert sich so etwas wie der Wunsch, in dem rassistischen Denken, Handeln oder Sprechen, sich selber aufzuwerten, indem andere abgewertet werden.
Also das ist quasi genau der Punkt, dass ich mich größer mache als den anderen.
Genau.
Gibt es Rassismus denn nur zwischen Deutschen und Menschen mit Migrationshintergrund, jetzt aus deutscher Sicht? Es gibt ja auch Deutsche im Ausland, die da als Menschen mit Migrationshintergrund gelten. Oder gibt es da auch, das auch untereinander, unter Migranten?
Ja, es gibt diese Hierarchien, die sich aufbauen, meistens über historische Beziehungen zwischen Völkern. Der Kolonialismus ist ein ganz wesentlicher Aspekt, von der Rassismus hervorgebracht hat. Da hat die westliche Hemisphäre sozusagen die Welt sich untertan gemacht und diejenigen, die sie da erobert hat, die sie kolonialisiert hat, immer als die Nicht-Zivilisierten, diejenigen, die unter ihnen stehen und die von ihnen jetzt nach oben gehoben werden müssen, definiert. Und derartige Verhältnisse gab es auch in Regionen dieser Welt zwischen anderen Völkern, in denen man einfach versucht, wie gesagt, den anderen zu dominieren und ihn herabzusetzen und Merkmale an ihm ausfindig zu machen, die das auch noch begründen können, warum man das Recht hat, diesen anderen herabzusetzen. Allerdings haben wir in den westlichen Gesellschaften jetzt vor allen Dingen das Phänomen des Rassismus gegenüber denjenigen, die zugewandert sind und die eine untergeordnete Position in der Gesellschaft einnehmen. Sie haben nicht die gleichen Rechte wie die Bürger dieser Länder, und in den Köpfen der Menschen hier schwirren sehr viele Vorstellungen, die auch noch aus diesen historischen Beziehungen herzuleiten sind und medial ja immer noch vermittelt werden, über die Minderwertigkeit, über die weniger Zivilisiertheit dieser Menschen, die da jetzt hinzugekommen sind.
Vielen Dank erstmal, Yasemin Karakaşoğlu. Wir sprechen nachher nochmal darüber weiter, ob Rassismus zugenommen hat in Deutschland oder ob man ihn vielleicht einfach nur mehr bemerkt, mehr hört als früher. Hier im NDR2-Spezial, und es geht auch um Ihre Erfahrungen zu dem Thema. Haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht, weil Sie Migrationshintergrund haben? Dann rufen Sie uns gerne an unter 0800 1177 22 0. NDR 2 Spezial. Hat Deutschland ein Rassismusproblem? Das ist die Frage, über die seit Wochen diskutiert wird. Heute Abend hier im NDR 2 Spezial geht es auch darum. Am Telefon ist jetzt Frau Tano Wegener. Sie ist gebürtig, wenn ich es richtig verstanden habe, aus Ghana, hat in London Hebammenwesen studiert und lebt jetzt in Hannover. Schönen guten Abend nach Hannover. Ist die Stadt eigentlich schon untergegangen?
Nee, Gott verdammt noch nicht.
Gut, weil Hamburg geht gerade unter nebenbei.
Okay.
Erzählen Sie uns bitte von Ihren Erfahrungen. Haben Sie gute oder haben Sie auch schlechte Erfahrungen gemacht aufgrund Ihres Migrationshintergrunds?
Ich muss zugeben, also ich bin in Ghana geboren, kam im Alter von 8 Jahren nach Deutschland, hatte bis jetzt wirklich super gute Erfahrungen. Ab und zu gab es etwas, aber jetzt nicht so gravierend, seitdem ich wieder zurückgekommen bin. Ich habe 2005 bin ich nach London gegangen, habe Hebammenwesen studiert, habe 9 Jahre in London gelebt und kam halt wieder zurück mit meinem Mann. Hab ein Jahr im Kreißsaal gearbeitet in Hannover, hab im März angefangen. Im September wurde mir die Stellvertretung als leitende Hebamme da angeboten, als Kreißsaalleitung. Mhm. Und meine Kollegen haben gesagt, die wollen keine Schwarzen als Chefin haben.
Im Ernst? Haben Sie ihnen das ins Gesicht gesagt?
Das
oder
war
haben Sie das?
Ernst. Also wirklich. Und es war Mobbing hoch 24. Ich glaube, nur 10 Tage oder 11 Tage kann man durcharbeiten. Ich hatte Dienstpläne für 14 Tage. Durchzuarbeiten. Also man wollte mir wirklich das Leben so erschweren, dass ich halt von alleine weggehe.
Gab es denn da einen Ansprechpartner für Sie?
Wie bitte?
Gab es denn da einen Ansprechpartner für Sie in der Klinik?
Der Chef war mein Ansprechpartner, die oberste Direktorin war mein Ansprechpartner. Ich bin zur MAV gegangen, habe mich beschwert, war beim Anwalt, habe eine Beschwerde angerufen und da wurde vieles nicht gemacht. Es wurde halt immer gesagt, das ist nicht Rassismus, was da abgeht, sondern einfach, ich bin überqualifiziert und dass viele halt mit meiner Qualifikation nicht zurechtkommt.
Haben Sie dann auch im Alltag das Gefühl gehabt, dass Ihre Kollegen Vorurteile gegen Sie hatten?
extrem. Also die haben halt meine Bachelorarbeit haben die halt in Frage gestellt. Dann habe ich in London mein Masters angefangen, habe halt abgebrochen und bin nach Deutschland gegangen, wegen anderen Gründen. Und es wurde alles in Frage gestellt. So nach dem Motto, eine dunkelhäutige Frau kann nicht so überqualifiziert sein oder kann in dieser Hebammenwesen nicht mehr Qualifikation haben als eine deutsche Hebamme.
Und wo arbeiten Sie jetzt?
Jetzt bin ich freiberuflich.
Leben Sie dort dann auch Vorurteile?
Mache Nachsorge, Vorsorge. Nein, da habe ich jetzt wirklich nicht. Wirklich, also würde ich sagen, nein, das habe ich nicht. Aber was ich jetzt zurzeit halt erlebe, mein Sohn ist 2,5 Jahre, mein Mann ist Deutsche, ich bin Afrikanerin. Und das habe ich in der Krippe genau das gleiche Rassismus erfahren. Und zwar, wie kann eine afrikanische Frau einen deutschen Mann haben, der so gut aussieht, der einen guten Beruf halt hat, ein gestandener Deutsche, das hat denen einfach nicht gepasst. Und mir wurde auch klar und deutlich auch gesagt, wir passen nicht zusammen. Und wenn mein Mann in die Krippe gegangen ist mit meinem Sohn, er wurde begrüßt. Also wirklich, es fehlte nur noch den roten Teppich. Und wenn ich kam, wurde die Tür zugeknallt. Ich habe keine Information bekommen über meinen Sohn. Also wenn ich ausführlich gefragt habe, was hat er gemacht, mit wem hat er gespielt, was gab es zum Mittagessen, es wurde alles weg, abgeworfen oder ganz schnell mit dem kurzen alles in Ordnung und das war's.
Was glauben Sie, woran
und
liegt das?
Und es ist so weit gekommen, dass wir sogar unseren Sohn rausgeholt haben und jetzt versuchen wir, unseren Sohn in eine Krippe zu bringen, wo ich nicht nur unter Deutschen oder unter Weißen sein möchte, sondern ich möchte eine gemischte Gruppe.
Was glauben Sie denn, woher kommen diese Vorurteile? Woher kommt dieser aus Ihrer Sicht unfaire Umgang mit Ihnen?
Ich glaube, das liegt daran, durch meine Studium, denke ich, bin ich sehr selbstbewusst geworden. Ich passe nicht in diesem Klischee, den man gerne eine dunkelhäutige Frau reinbringen möchte oder allgemein, wo man Ausländerinnen reinbringen möchte. Ich denke, die haben halt viele Deutschen, Entschuldigung, wenn ich das sage, sind halt sehr einfach gestrickt. Ne? Die haben halt ein Bild von Menschen aus anderen Ländern und diesem Bild, da müssen die reinpassen. Das habe ich auch gemerkt, als ich 9 Jahre in London gelebt habe. Da gab es halt ein Bild, wie eine Deutsche sein sollte.
Das heißt, in London ne, haben sie wiederum
Lederhosen und all das und dieses Klischee ist genau hier. Jetzt kommt aber eine dunkelhäutige Frau, die ist hier aufgewachsen, ich bin jetzt 41, kam mit acht nach Deutschland, spricht die Sprache, hat studiert und ich glaube, viele kommen einfach damit nicht klar, dieses Selbstbewusstsein, dass einfach eine ausländische Person in Deutschland Gestandenheit ist.
Ich frage jetzt mal,
Weg halt geht.
Ich frage jetzt mal ganz platt, liegt es vielleicht auch gar nicht unbedingt an ihrer Hautfarbe, sondern einfach, dass Menschen mit ihrem Selbstbewusstsein nicht umgehen können, weil sie einfach so nach vorne sind? Mir gefällt das ja, aber vielleicht
Ich glaube, es gibt aber viele deutsche Frauen, die so nach vorne schießen. Nichtsdestotrotz hat es aber immer, warum diese Afrikanerin, wissen Sie, dieses Selbstbewusstsein, denke ich, in vielen deutschen Köpfen, passt es nicht zu dieser Hautfarbe. Weil das habe ich ganz oft in London erlebt. Wenn ich irgendwo im Kreis oder irgendwo aufgetreten bin, man hat mich immer wieder gefragt, woher kommst du? Und wenn ich sage, aus Deutschland, ich bin da aufgewachsen, haben die Engländer immer sehr komisch geguckt, so nach dem Motto, wow. Verstehen Sie, die haben es in ihren Köpfen noch nicht rausgekriegt, dass dunkelhäutige Menschen in Deutschland leben und aufwachsen. Und ich glaube, das Problem hat Deutschland immer noch, dass sehr viele Türken, Afrikaner, egal aus welchen Nationen wir sind, dass wir hier als Kind hierher gekommen sind, sind auf
Deutschland gegangen
und den gleichen Werdegang.
Jetzt ist leider die Leitung abgebrochen. Das war keine böse Absicht, aber ich glaube, das Unwetter fängt gerade an, so ein bisschen anzurichten, was es heute Abend offensichtlich noch vorhat mit uns im Norden. Das wäre jedenfalls Frau Tano Wegner aus Hannover, die offensichtlich sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat zum Thema MeToo in den vergangenen Wochen.
NDR 2 Spezial, das Thema. Hashtag MeToo. Hat Deutschland ein Rassismusproblem?
Ja, seit einigen Wochen diskutiert Deutschland über dieses Thema, spätestens seit dem Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft. Auch er hatte dem Deutschen Fußballbund ja Rassismus vorgeworfen. Auch die Politik hat sich zwischenzeitlich eingeschaltet. Niedersachsens Ministerpräsident Weil attestiert Deutschland ein Rassismusproblem und fordert eine gesellschaftliche Debatte. Ja, wie argumentieren die Unterstützer? Wie argumentieren aber auch die Kritiker? Rufen Sie uns gern an hier heute Abend bei NDR2 direkt im Studio 0800 11 77 22 0. Mein Name ist André Schünke. Ihnen einen schönen guten Abend.
NDR 2 Spezial, das Thema.
Hashtag MeToo. Hat Deutschland ein Rassismusproblem? Es geht um Diskriminierung und um Rassismus im Alltag. Unser Thema heute Abend im NDR 2 Spezial. Und vorhin haben wir schon mal kurz probiert, jetzt nochmal in Gänze das Interview mit dem Mann, der sich den Hashtag ausgedacht hat. Ali Can, 25-jähriger Deutsch-Türke aus Gießen. Der Hashtag, über den wir heute diskutieren, der ist ja ein bisschen schwierig fürs Radio, weil es eben nicht um MeToo mit 2O geht, nicht um sexuelle Belästigung, sondern um MeToo mit TWO, also ich 2. Es geht um 2 Identitäten. Aber erklären Sie uns das doch nochmal genau, Ali Can. Was genau meinen Sie mit diesem Hashtag?
Hashtag MeToo bedeutet ich 2, weil ich bin mehr als eine Identität. Ich habe einen Migrationshintergrund, lebe ich in Deutschland, habe die deutsche Staatsangehörigkeit, aber ich habe auch einen Migrationshintergrund, heißt, ich kann mich auch verbunden fühlen zu einer anderen Kultur oder auch zu einem anderen Land, weil dort meine Eltern geboren sind und ich auch dort geboren bin. Und manchmal werde ich wegen dieses Migrationshintergrundes benachteiligt oder diskriminiert. Und das habe ich dann mit diesem Hashtag auf Twitter mal zum Ausdruck gebracht.
Sie sind ja Deutsch-Türke. Wenn ich jetzt sehe, Sie sehen ein bisschen anders aus, vielleicht nicht blond und blauäugig, und ich frage Sie, Mensch, woher kommst du? Bin ich dann schon Rassist?
Nein, man ist dann nicht ein Rassist. Wenn man aus Neugier fragt, was der Migrationshintergrund ist, dann ist das vollkommen okay. Es geht jedoch hierbei um die Haltung. Wenn ich jetzt eine Person frage, die seit Jahren hier lebt, den deutschen Pass hat, und ich frage diese Person, woher kommst du, weil ich diese Person nicht als zugehörig sehe, sondern als einen Fremden, dann ist das wiederum ausgrenzend. Also es geht hier nicht direkt um Rassismus, sondern um die Haltung, wie frage ich denn, warum frage ich diese Person nach dem Hintergrund, und frage ich nach den Wurzeln, oder da möchte ich eigentlich nur herausstellen, dass diese Person gar nicht hier zur deutschen Gesellschaft gehört. Das sind 2 unterschiedliche Dinge, deswegen würde ich sagen, es kommt immer drauf an, mit welcher Haltung man fragt.
Was war Ihre letzte Erfahrung, wo Sie gesagt haben, nee, also das ging zu weit?
Ich wurde von einem Abgeordneten aus dem NRW-Landtag gefragt, was für ein Landsmann ich bin. Und daraufhin habe ich gesagt, ich bin Deutscher. Dann meinte er, nee, aber woher kommen Sie? Da habe ich zurückgefragt, was meinen Sie meinen Migrationshintergrund? Also sozusagen die Wurzeln, wo ich abstamme. Da meinte er, ja genau, was sind Sie denn, Türke oder Deutscher? Da habe ich gesagt, ich bin Deutscher, aber mein Migrationshintergrund, der ist türkisch bzw. kurdisch. Also mich regt es ein bisschen auf, wenn man mich versucht irgendwie zuzuordnen, entweder zur Türkei oder zu Deutschland. Aber ich bin ja hier Deutscher, ich fühle mich hier zu Hause, habe aber auch Wurzeln. Und das will ja Hashtag MeToo eben zum Ausdruck bringen. Man hat nicht nur eine Identität, sondern man hat auch Wurzeln vielleicht woanders oder fühlt sich woanders hinzugehörig. Und das ist kein Widerspruch. Und das ist sehr, sehr wichtig zu erkennen.
Das heißt, wir brauchen umgekehrt ein neues Verständnis von dem, was Deutschsein ist?
Ja, ich finde definitiv, dass wir ein neues Verständnis brauchen von dem, was Deutschsein bedeutet. Jemand, der jahrelang hier lebt, sich zum Grundgesetz bekennt, die Staatsangehörigkeit hat, der kann eine dunkle Hautfarbe haben und meinetwegen muslimischen Glaubens sein. Diese Person ist genauso deutsch wie Fritz Müller, der hier seit Jahrzehnten und vielen Generationen in Deutschland lebt. Und das muss endlich mal in den Köpfen sein.
Aber wie kann man das erreichen, dass die Menschen das alle verstehen?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns erstmal Zeit nehmen und den ganzen Geschichten zuhören, die Menschen auf Twitter mit dem Hashtag MeToo geschrieben haben, damit wir sehen, wie ausgrenzend und integrationshemmend das ist, wenn wir zugewanderte Menschen, die jahrelang hier leben und arbeiten, als nicht zugehörig sehen. Und es ist bei weitem nicht der große Teil in Deutschland, der Menschen mit Migrationshintergrund eher ausgrenzt, sondern ganz viele sind eben sehr offen und sagen, wir sind alle Mitbürgerinnen und Mitbürger. Aber es gibt eben so durch den Rechtsruck in Deutschland und auch schon vorher so die Tendenz, dass man eben erstmal Menschen als fremd und nicht zugehörig sieht. Und ich glaube, man muss sich vergewissern, was das auslöst. Und es kann halt sein, dass dann eben jemand sich vor den Kopf gestoßen fühlt und dann eben sich abschottet. Und das will ja keiner. Insofern lieber inklusiv denken.
Es gibt ja diesen berühmten Spruch, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Können Sie verstehen, dass vielleicht manchmal auch einfach Ängste dahinter stecken, weil Menschen keine Erfahrung gemacht haben?
Also, dass Menschen Ängste haben, das ist ja erstmal was Legitimes, Menschliches. Man kann auch Angst haben, dass man was falsch macht. Das ist auch okay. Man kann auch mal sich flapsig ausdrücken. Man kann auch mal mit einer positiven Absicht vielleicht einen Fehler machen und jemanden vielleicht auf den Schlips treten. Aber ich glaube, Kommunikation ist da eine ganz wichtige Sache und dass man sich erklärt und sagt, warum man etwas fragt oder wofür man sich interessiert, was dahinter steckt. Und insofern braucht man keine Angst haben, sondern muss eigentlich eher in den Dialog treten und sich Gedanken machen, wie kann man sich so ausdrücken, dass man eher die Gemeinsamkeiten betont und auf einen Nenner kommt, statt dass man immer über die Unterschiede redet und sagt, du hast ja Wurzeln dort und dort, also bist du wahrscheinlich, weiß ich nicht, Türke oder Russe oder Eritreer. Nee, darum geht es nicht, sondern es geht ja darum, was ist jetzt im Hier und Jetzt wichtig. Wenn jemand hier jahrelang lebt, dann haben wir viele Gemeinsamkeiten und darauf sollte man den Fokus legen und dann braucht man auch keine Angst haben.
Der Erfinder des Hashtags MeToo, Ali Can, war das. Mit dem habe ich das Interview vor der Sendung aufgezeichnet. Live ist jetzt Yasemin Karakaşoğlu, interkulturelle Pädagogin an der Uni Bremen. Haben Sie denn den Eindruck, dass der Alltagsrassismus in Deutschland zugenommen hat oder wird er nur öffentlicher geäußert als früher?
Ich denke, dass gewisse Barrieren gebrochen sind darüber, dass es tatsächlich möglich ist, dass sich Politiker sehr despektierlich, sehr negativ, sehr herabsetzend und herabwürdigend zu den Migranten, zu Menschen mit anderen Hautfarben, zu Menschen mit anderen Religionen als der Verbreiteten in Deutschland äußern und dass sie das öffentlich tun und dass sie das unwidersprochen zum Beispiel auch in Talkshows und ähnlichen medialen Formaten tun können. Das ermutigt Menschen zu sagen, okay, wenn derjenige, der da jetzt im Fernsehen so prominent gefragt wird, das so sagen darf, dann kann ich das ja wohl auch sagen. Man wird ja wohl noch mal sagen dürfen. Und die Menschen sollen ja nicht so empfindlich sein. Das ist eine Umkehrung der gesamten Situation, dass sozusagen dem, der rassistisch bezeichnet wird oder herabgewürdigt wird, quasi zugeschrieben wird, er sei nur zu sensibel, zu empfindlich und er müsse das Ganze mal ein bisschen von der witzigen Seite her nehmen.
Aber ist das denn jetzt ganz neuer Rassismus oder gab es den schon immer und er ist jetzt nur öffentlich geworden?
Ich würde sagen, natürlich gab es diesen Rassismus, der ja weit verbreiteter Alltagsrassismus ist. Da muss man ja auch nochmal deutlich machen, es gibt also verschiedene Formen von Rassismus. Es gibt institutionellen Rassismus, zum Beispiel im Fall des NSU, der so lange nicht aufgedeckt wurde, weil viele da waren, die dazu beigetragen haben, dass das nicht aufgedeckt werden konnte, auch institutionell. Und es gibt diesen Alltagsrassismus, in dem Menschen, die sich selber diesem Land hier zugehörig fühlen, die hier ganz selbstverständlich leben, immer wieder bewusst gemacht wird von außen, dass sie eigentlich ja nicht wirklich ganz dazugehören, zumindest nicht schon seit mehreren Generationen, und dass man ihnen das ansieht und dass sie jetzt erstmal beweisen müssten, dass sie auch wirklich dazugehören. Und ich glaube, dass diese Äußerungsformen dazu, diese rassistischen Zuschreibungen auch, das Wort wird in Deutschland sehr hart wahrgenommen und sagt, das ist eigentlich dem Nationalsozialismus zugeordnet. Wir sind doch keine Nazis, wenn wir mal so etwas sagen wie, ich kann doch meinen Negerkuss essen. Wo ist denn das Problem? Da soll sich jemand nicht so angefasst fühlen. Das sind Begriffe, die haben eine Geschichte und die haben eine sehr klare, herabwürdigende Funktion und die muss man sich bewusst machen. Da muss man drüber nachdenken, das muss man reflektieren und da muss man dann auch mal Abschied nehmen von möglicherweise liebgewonnenen Kindheitsformulierungen. Das geht einfach nicht mehr.
Und deshalb sprechen wir heute Abend drüber. Vielen Dank, Yasemin Karakaşoğlu, interkulturelle Pädagogin aus Bremen, hier im NDR 2 Spezial. Und gleich reden wir darüber, wie Unternehmen eigentlich mit dem Thema Diskriminierung von Migranten umgehen. Bleiben Sie dran.
NDR 2 Spezial, das Thema. Hashtag MeToo. Hat Deutschland ein Rassismusproblem?
Ja, das ist ein Thema, das auch in vielen großen deutschen Unternehmen angekommen ist. Auch der NDR zum Beispiel hat schon vor 10 Jahren die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Aber die Frage ist natürlich, wie wird das umgesetzt? Kommt diese Vielfalt auch im Unternehmen an? Oder scheitern vielleicht Bewerber mit Migrationshintergrund schon wegen ihres Namens oder aufgrund ihrer Wurzeln? Bernhard Kraus ist für das Thema Diversity bei Bosch zuständig. Herr Kraus, ich mache mal ein kleines Beispiel. Sie sitzen beim Arzt im Wartezimmer. Eine Frau mit etwas dunklerer Haut und Kopftuch ruft Sie namentlich auf. Was denken Sie? A, das ist ja bestimmt die Arzthelferin, oder B, ach, hier holt einen ja sogar die Fachärztin persönlich ab.
Also ganz aus dem Bauch raus, weder noch. Wenn ich aufgerufen wäre, würde ich da hingehen und würde mir jetzt erstmal gar keinen Kopf drum machen, wer das jetzt war.
Wie stark sind wir Menschen denn vielleicht von so unbewussten Denkmustern oder auch Vorurteilen beeinflusst? Wie haben Sie das erlebt?
Also wir wissen, dass grundsätzlich jeder Mensch solche unbewussten Denkmuster in sich hat. Also jeder hat sie, jeder hat ein Schubladendenken, jeder denkt in Stereotypen und das ist normal für die Menschen, weil das Gehirn, wissen wir, da gibt es auch Studien dazu, macht ganz viel im Unbewussten, um schlicht Energie zu sparen und Entscheidungen schnell treffen zu können. Diese unbewussten Denkmuster sind in jedem von uns drin.
Ja, wie kann man dagegen steuern? Denn im Zuge dieser MeToo-Debatte berichten ja Menschen häufig, sie hätten gerade bei der Jobsuche zum Beispiel Schwierigkeiten.
Ja, da gibt es bei uns bei Bosch weltweite Angebote, weil wir eben dieses Thema unbewusste Denkmuster für uns auch erkannt haben als wichtiges Thema. Weltweit bieten wir 2-stündige Workshops an, um das Bewusstsein eben zu bekommen, um bewusst mit unbewussten Denkmustern umgehen zu können. Und dann gibt es einen zweiten Unconscious Bias Pfad. Das ist ein 4-stündiges Seminar. Das bieten wir ganz speziell für Führungskräfte und für Kolleginnen und Kollegen aus der Personalabteilung an. Und da geht es darum, unbewusste Denkmuster sich klar zu machen im Rahmen des Personalauswahlprozesses.
Was bringen denn in diesem Fall zum Beispiel anonymisierte Bewerbungen?
Na, wir sehen eigentlich anonymisierte Bewerbungen gar nicht als die Lösung. Wir drehen eigentlich den Spieß um. Wir haben ein neues Bewerbungssystem bei uns ausgerollt. Und hier haben wir eben die Zielgruppe der Bewerberinnen und Bewerber gefragt, was braucht ihr denn? Und da kam ganz klar raus, uns ist es wichtig, dass es einfach ist und das geht deutlich vor Anonymität. Und diese Einfachheit haben wir gelöst mit einer sogenannten One-Click-Bewerbung, nämlich gerade diese Bewerberinnen und Bewerber können sich mit ihrem Xing- oder LinkedIn-Profil innerhalb von einer Minute bei uns über die Plattform bewerben.
Und wenn ich dann ein gut gepflegtes Profil habe, das was hermacht, dann habe ich gute Chancen?
Nö, nicht zwingend. Also das ist ja nur wirklich das Äußere, was ich sehe. Letzten Endes kommt ja darauf an, wenn es zu einem Bewerbungsgespräch kommt, wie stark kann diese Person ihre Stärken, ihre Kompetenzen und Erfahrungen herausstellen. Und da ist es für uns eben ganz wichtig, dass es egal ist, wer uns gegenüber sitzt, ob das jetzt jemand ist, der an beiden Armen voll tätowiert ist. Das sind Dinge, die uns ganz wichtig sind, eben nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern die Kompetenzen. Und daran arbeiten wir eben mit diesen Workshops und Seminaren auch.
Ja, was konkret sagen Sie denn den Personalern in diesen Unconscious Bias, also unbewusste Denkmuster-Seminaren? Einfach nur hört zu und oder macht mal die Augen zu im Gespräch und versucht das auszublenden? Oder wie konkret funktioniert das?
Also im übertragenen Sinne könnte man das sogar so sagen. Ja, da sind wir irgendwo dann bei The Voice und Blind Auditions. Das kriegen wir natürlich so nicht hin. Aber wir haben konkrete Beispiele, die wir bieten, um einfach sich darüber klar zu werden, wie unser Gehirn versucht, uns auszutricksen, ja, und wie es das Gehirn tatsächlich schafft, auch uns auszutricksen. Und wir versuchen eben, das Ganze bewusst zu machen mit solchen Beispielen, was da jetzt gerade passiert ist, um dann zu sagen, okay, wie können wir uns bewusst machen, dass unser Gehirn so tickt und wie können wir wiederum dieses schnelle und einfach machen unseres Gehirns für uns im positiven Sinne nutzen. Und da kommen wir eben über Beispiele, wie es eben passiert und man sich selbst dabei ertappt und denkt, okay, da muss ich mir bewusst sein und ich muss Dinge vielleicht dann anders anpacken und noch ein zweites Mal drüber nachdenken und das dann aber bewusster.
Jetzt sage ich mal provokativ, Bosch ist ein sehr großes Unternehmen, das es sich leisten kann, sich in Ruhe mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Was würden Sie dem kleinen Unternehmer um die Ecke raten, dem Handwerker vielleicht? Worauf soll der achten im Vorstellungsgespräch?
Na, das ist eigentlich gar nicht so viel anders im Vergleich zu einem Großunternehmen. Auch hier gilt erstmal, ja, zu lernen, zu wissen, dass man diese unbewussten Denkmuster hat, sich damit auseinanderzusetzen, um dann eben nicht in die Falle zu tappen beim Bewerbungsgespräch und rein auf, bleiben wir beim Äußeren, aufs Äußere zu achten, sondern zu wissen, wie ich mit dieser Situation professionell umgehen kann. Und dazu braucht es erstmal den Startpunkt. Dazu muss ich wissen, dass man diese Stereotype und Schubladen hat, um sie dann bewusst ausschalten zu können.
Vielen Dank, Bernhard Kraus von Bosch hier im NDR2 Spezial. Hashtag MeToo, hat Deutschland ein Rassismusproblem? Darum geht's heute Abend im NDR2 Spezial. Und wir haben ja vorhin eine Hörerin gehört, die dunkelhäutig ist. Sie stammt ursprünglich aus Uganda, lebt schon ewig in Deutschland, kann super gut Deutsch, hat einen Bachelor, einen Master. Jetzt soll sie aber eine Leitungsfunktion bekommen und da ist ihr offensichtlich sehr großer Rassismus entgegengeschlagen. Yasemin Karakaşoğlu von der Uni Bremen. Woher kommt dieser Rassismus, der ja anscheinend ziemlich tief verwurzelt ist?
Ja, Rassismus hat ja auch etwas zu tun mit Macht und Privilegien. Und hier geht es jetzt darum, dass festgestellt wird, dass Menschen, die man nicht als zugehörig definiert, aufgrund ihrer Hautfarbe oder aufgrund ihres Namens oder ihrer Herkunft, einem quasi übergeordnet werden, eigentlich qua Leistung, ne? Aber das wird nicht akzeptiert, weil man sie eigentlich in den untergeordneten Positionen sehen möchte. Man sieht sich in einem Kampf um die Vorherrschaft sozusagen innerhalb der Gesellschaft. Und je mehr Migranten und je mehr Menschen mit unterschiedlichen Herkünften sichtbar werden, umso mehr wird deutlich, dass das Normalitätsverständnis, das man so hat von seiner Gesellschaft und vom Deutschsein, einfach nicht mehr stimmt und das heißt, verunsichert.
Das heißt, ganz, ganz plump formuliert, wenn die Reinigungskraft dunkelhäutig ist, dann ist das in Ordnung.
Ja.
Wie kann man dagegen steuern?
Da müssen wir ganz massiv mit Bildung und mit Aufklärung und mit Reflexion, das hat vorhin der Personaler gesagt, es geht um ganz viel darum, um Reflexion darüber, woher kommen unsere Bilder davon, dass andere Menschen, die nicht so aussehen wie wir, die von anderswoher kommen, eigentlich uns sozusagen untergeordnet sein müssten. Das hat viel mit unserer Geschichte, mit der Vergangenheit, mit Kolonialismus zu tun, aber auch mit der Verteilung von Macht, wie wir sie derzeit global auf der Welt haben, zwischen dem Norden und dem Süden. Und das ist auch eine Frage der Verteilung von Kapital und von Wirtschaftsmacht. Und wenn wir das nicht ernsthaft angehen und darüber uns informieren und auch die nächste Generation, die Jugend, rassismuskritisch bilden, nicht nur interkulturell offen, das heißt, wir sind interessiert an anderen Kulturen und wollen mehr über diese wissen, sondern eher auch, warum nehmen wir teilweise andere Kulturen als so bedrohlich wahr und möchten nicht auf gleicher Ebene mit ihnen sein. Das müssen wir reflektieren und darüber müssen wir in unseren Schulen und auch in der Erwachsenenbildung noch sehr viel deutlicher und stärker sprechen und arbeiten. Und dieser Hashtag, der hilft uns jetzt, dieses Thema öffentlich zu machen und dazu uns auszutauschen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Sie haben das gerade schon ganz kurz angedeutet. Wie kommt das, dass zum Beispiel beim Italiener oder beim Franzosen wir das eigentlich ganz schön finden, wenn jemand nicht so richtig perfekt Deutsch spricht, da essen wir eigentlich unsere Pizza am liebsten oder essen vielleicht sogar Schnecken beim Franzosen. Und wenn der Türke oder das türkische Kind nicht vernünftig Deutsch spricht oder das deutsch-türkische Kind in der Schule, dann wird gleich gesagt, ach guck mal, da wird bestimmt zu Hause nicht ordentlich Deutsch gesprochen. So geht's natürlich nicht. Woher kommt dieser Unterschied?
Ja, so Akzente oder unterschiedliche Formen Deutsch zu sprechen, spielt das Sprachprestige und das damit verbundene Prestige von Völkern, von Nationen und damit eben auch verbunden von Sprachen eine wichtige Rolle. Und daran kann man sehr deutlich sehen, es gibt Hierarchien innerhalb der verschiedenen Herkunftsgruppen und da ist zum Beispiel das türkische Kind in der Hierarchie untergeordnet gegenüber dem Kind, das aus Frankreich kommt oder aus Großbritannien. Auch ein britischer Akzent wird kaum als Drama betrachtet in Schulen und sagen wir mal so, auf dem Schulhof Englisch zu sprechen oder Französisch zu sprechen, wird kaum unterbunden. Türkisch sprechen auf dem Schulhof, das möchte man dann doch lieber nicht, weil man das als Gefahr für die Qualität des Deutschlernens und der deutschen Sprache definiert.
Vielen Dank, Yasemin Karakaşoğlu von der Uni Bremen, unsere Expertin heute Abend im NDR2-Spezial. Hashtag MeToo, hat Deutschland ein Rassismusproblem? Eine Stunde lang haben wir darüber geredet. In einem Monat spätestens gibt es das nächste NDR2-Spezial, Ihr Thema, wo Sie dann wieder mit uns diskutieren können über Themen, die Sie bewegen und auch über die Themen abstimmen können, über die wir sprechen wollen. Mein Name ist André Schünke. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Abend.